Hör doch auf, du.
Sind wir zurückgehört?
Ja.
Guten Morgen zusammen. Wen haben wir denn hier?
Ja, Jim ist da.
Jim ist auch da.
Oh, was war denn das für eine Stimme? Cool. Raul ist auch da.
Raul ist auch da. Schön, ja. Ja, guten Morgen zusammen.
Oder guten Tag.
Guten Tag.
Guten Abend.
Auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Ist ja richtig Frühling heute hier, oder?
Ja, wunderbar. Schön.
Naja, ein der Schein trügt, wie ich aber finde.
Okay.
Du meinst, in Rumänien sieht manches so aus, wie es dann gar nicht ist, oder wie?
Ja, vielleicht. Genau. Wir sind wieder in meiner Casa hier.
Ja, schön.
Und wir haben heute vor, euch wieder mit Musik zu begeistern. Und auserkoren wurde ich, ein Thema auszuwählen.
Du hast selbst gesagt, du fängst an, verdammt nochmal.
Ja, eben gerade ausgewählt.
Alles klar.
Selbst ausgewählt. Und ich schließe eigentlich an eine Sendung an, die auch der Stefan schon mal gemacht hat, nämlich einfach Musik von Frauen zu spielen.
Oh, schön. Sehr schön.
Und ich meine, gut, da ist die Auswahl genauso weit über alle Genres hinweg, wie man es natürlich auch bei den Männern machen könnte. Aber man merkt schon, auch wenn man die eigene Sammlung auch früher gerade in diesem ganzen Rockbereich sich anschaut, dann ist die Dominanz der Männer irgendwie schon krass. Aber es gibt halt viel, was man entdecken kann. Und das sind auch oft einfach bekannte Leute oder auch weniger bekannte Leute. Und ich spiele von allem was heute, auch verschiedene Genres. Und die Sendung heißt Some Female Sound Approaches. Und 6 Stücke werden wir hören. Und da bin ich mal gespannt, welchen Bogen wir da schlagen können und was meine lieben Mitstreiter dazu sagen und was ihr da draußen davon halten könntet. Wir haben immer und sagen in den allermeisten Sendungen, gebt uns gerne eine Rückmeldung, wenn euch was gefallen hat. Ihr könnt uns genauso sagen, wenn euch was nicht gefallen hat. Und dann sind wir am Ende schlauer und finden immer schön, wenn wir irgendein Feedback haben.
Ja.
Wir haben ja viele Social Media Kanäle, die bestens gepflegt werden vom Raul.
Und Tag und Nacht.
Genau, also wie gesagt, Raul, Stefan und Jim versuchen heute mal, euch wieder musikalisch zu erfreuen. So, was sagt der Raul?
Darf der Raul noch kurz was loswerden?
Selbstverständlich.
Und zwar darf ich kurz darauf hinweisen, dass tatsächlich im Januar des Jahres 2026 Jeff Buckley, nochmal gechartet ist in den amerikanischen Charts mit einem Song aus dem Soundtrack zu einer Dokumentation über ihn.
Wow.
Und Lover, You Should Have Come Over von Grace, kennt ihr vielleicht noch, ein ganz toller Titel. Und der wird als zentral gefeatured und der hat es nochmal in die Charts gesagt. Und was anderes, da musste ich an Jim denken, und zwar geht es um Fela Kuti.
Uiuiui.
Ich weiß noch, wie wir über ihn gesprochen haben. Wir saßen hier in dem Zimmer und dann hast du in dein Regal gegriffen und eine große CD-Sammlung mit Fela Kuti.
Ja, das CDs. Ist eine Box, wo alles drauf ist, was er gemacht hat.
Genau, das meine ich, genau. Hat ja nicht jeder zu Hause stehen. Und ich lese vor kurzem, ich lese zurzeit die Biografie, die eher aus Zitaten besteht, von den Wings.
Ja.
Und wie du vielleicht weißt, war Paul McCartney mal mit seiner Band in Nigeria und da haben sie Fela Kuti getroffen und Fela Kuti war zuerst sehr misstrauisch und hat sie dann eingeladen, ein Konzert in einem Zelt mitzuerleben. Und Paul McCartney sagt daraufhin, dieses Konzert, was ich da erlebt habe, das war das schönste und bewegendste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Wow. Und er ist in Tränen ausgebrochen.
Wow. Ui.
Irre, ne?
Ja, und wir hatten dann ja den Sohn von Fela Kuti gehört, den stimmt. Stefan dann uns kredenzt hat. Und also das heißt, das Erbe wird auch ein bisschen fortgeführt. Und diese CD-Box, von der die Rede ist, die gibt's auch, ich weiß nicht, ob es die, ne, als LP-Box wird sie nicht geben, aber da sind irgendwie 50 LPs auf, keine Ahnung, 30 CDs oder sowas versammelt. Und ist doch recht umfangreich, das Oeuvre, und aber doch erstaunlich gut. Also es ist jetzt nicht jede Platte, die ich fantastisch finde, aber da sind wirklich absolute Perlen dabei. es werden immer wieder auch Platten auf Vinyl wieder veröffentlicht und kann man immer nur mal empfehlen. Man braucht jetzt nicht immer glauben, der dudelt dann mit seinem Saxophon da 30 Jahre rum, sondern dieses Groove-Fundament, was über die Percussion und die Bassfiguren dann da schon erstellt wird oder auch Synthes im Hintergrund, absolut fantastisch. Mhm. Es gibt noch eine Sache, die ich sagen möchte, denn ich hatte neulich eine Soundtrack, also eine funky Soundtrack-Sendung gemacht und da habe ich einen Titel gespielt aus dem Film Endstation Schafott und dann hatte sich bei mir in der kurzen Vorbereitung die Frage gestellt, hat das was zu tun mit diesem Film, den ich von 1958 kenne, wo Miles Davis die Filmmusik gemacht hat, der bei uns hieß Fahrstuhl zum Schafott und man muss feststellen, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt kein Remake, es sind zwei völlig unterschiedliche Filme. Also der 72er Film, wo wir dann ein wunderschönes Stück draus gehört haben, was es ja nur auf Compilations eigentlich gibt, weil der Soundtrack so nur mal als eine Mini-Single drei Stücke aus dem Soundtrack vereint hat. Aber da ist dieses Stück, was ich gespielt habe, gar nicht dabei. Also wie gesagt, Endstation Schafott 72 meine ich, Alan Dellen und Jean Gabin in den Hauptrollen. Also wie auch immer. Aber wir starten jetzt mal mit dem Some Female Sound Approaches. Und also wir... Oder vielmehr ich, habe mir Gedanken gemacht, was für Dinge ich da jetzt spielen möchte. Ich hätte jetzt wieder experimentelle Elektronik einbringen können. Da gibt es eine Menge Frauen, die da tollste Sachen machen, auch gerade in dem Ambient-Bereich. Fantastische Dinge wie Sophie Birch und Carmen Villain, die wir mal hier gehört haben und viele, viele, viele mehr. Maria Moles zum Beispiel. Wir fangen ganz klassisch an und zwar mit einer Frau, von der man vielleicht gar nicht so viel gehört hat bisher, aber die eine extrem wichtige Rolle gespielt hat in der Entwicklung für Frauen im Jazz. Das ist Mary Lou Williams. Und die hat ein legendäres Album gemacht, nachdem sie dann irgendwann zum Katholizismus gefunden hat, hat sie einen, ja, ich müsste jetzt nachschauen, wer es war, hat sie auf einen Heiligen eine Ode geschrieben sozusagen. Da gibt es Gospelstücke zu hören, es gibt klassische Jazzstücke. Das Stück, was ich jetzt spiele, ist ein ganz bekanntes Stück von George Gershwin geschrieben. Und zwar heißt es It Ain't Necessarily So. Und das ist ein ganz ruhiges Trio-Jazzstück in dem Fall. Bass, Schlagzeug und Piano. Aber also man müsste sich das wirklich ganz anhören, um zu wissen, wie toll sie bestimmte Stimmungen mit ihrem Spiel setzt und wie perlend oder wie punktuiert das manchmal sein kann. Also ein ganz toller Stil. Ich habe mich für eine bestimmte Soundstrecke entschieden. Wir hören jetzt mal rein und dann können wir ja ein bisschen drüber reden. Also eine schöne Jazznummer hier in dem Fall, die eine Andeutung gibt von dem, was Mary Lou Williams über viele, viele Jahre geschafft und geschaffen hat. Sie ist geboren 1910 in Atlanta und 1981 in North Carolina in Durham gestorben. Und sie gilt als eine der wichtigsten Wegbereiterinnen der geschlechtlichen Gleichberechtigung im Jazz. Und das ist die eine Seite und sie hat einfach unheimlich viel Entwicklung auch mitgemacht. Sie hat frühzeitig schon seit den 30er Jahren in wichtigen Big Bands dann angefangen zu spielen. Sie war dann später auch eine wichtige Arrangeurin für ganz bekannte Leute, auch Duke Ellington und viele, viele mehr. Sie kennt alle Jazzgrößen, ihre Wohnung war später Treffpunkt, auch der Jazzmoderne und. Das war eine Frau, die jetzt nicht per se Free Jazz wirklich gut oder geliebt hat, aber dann auch mit Cecil Taylor und anderen Free Jazz Pianisten auch Konzerte gemacht hat und. Also eine total vielschichtige Frau. Ich empfehle jeden, den sehr langen Wikipedia-Eintrag mal sich durchzulesen und sich ein bisschen damit vertraut zu machen. Und diese Platte, von der ich jetzt hier was gespielt habe, das Stück selber entlehnt sich aus Porgy and Bess von 1935, It Ain't Necessarily So. Und ich finde, dass sie hier eine ganz schöne Klangsprache gefunden hat und das wunderbar vorgetragen hat. Das ist ja auch nur ein Teil des Stückes, auf Folkway Records erschienen, 1963, nein, 1964, um genau zu sein. Das ist später dann unter verschiedenen Titeln immer wieder aufgetaucht. Die ist jetzt auch neulich auf dem Mississippi Records Label wieder veröffentlicht worden. Da hat sie einen anderen Titel und wie gesagt, das Ganze ist eine Reminiszenz auch mit den klar diesen kirchlich angehauchten Stücken, eine Reminiszenz an einen Menschen, der zu der Zeit dann gerade heilig gesprochen wurde. Wie auch immer, was ist euer Eindruck?
Ich kenne das Original, also ich kenne das Stück, das ist ja ein Klassiker, aber ich hätte, auf Anhieb habe ich es nicht wiedererkannt. So toll ist das arrangiert, muss ich sagen. Die hat was ganz Neues draus gemacht. 1963, 64, spannendes Jahr, Jahrzehnt sowieso. Die drei Instrumente haben toll zusammengepasst. Klingt auf dem Kopfhörer ganz toll. Also es ist ein tolles Zusammenspiel, sehr stilvoll, sehr elegant. Insofern für mich eine Nummer, die mir super gut gefallen hat, die wahrscheinlich auf das auch noch hinweist, was dann heute noch kommen wird, wenn du schon so einsteigst.
Ja, das wird unterschiedlich auf jeden Fall.
Bin ich ja gespannt. Nein, mir hat das sehr gut gefallen. Ich muss es nochmal vergleichen mit dem Stück von It Ain't Necessarily So, was ich kenne.
Gut. Genau, ich glaube, das ist auch x-mal anders komponiert worden. Oder, ne? Ich glaube, dieses Stück grundsätzlich von Gershwin ist eine offene Einladung für schon eine gewisse Art von Stimmung. Und ich finde, das hier ist sehr schön balanciert. Also es gibt schon eine gewisse Spannung, Dynamik, es gibt eine Weiblichkeit, finde ich auch, in der Art und Weise, wie es gespielt wird. Es ist extrem gut aufgenommen. Und wie gesagt, ich war auch erst überrascht, weil das ist schon ein bisschen anders, als was man kennt. Aber eine gewisse Subtilität und ich mag diese Spiel ein bisschen mit Ruhe, aber auch nicht zu hektisch und fast verführerisch, also was sie macht. Also mich hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich kenne die Version nicht, kenne sie auch nicht, deshalb es ist besonders spannend für mich.
Ja, sehr luftig auch, ne?
Ja, genau. Toll, ja. Aber die anderen Stücke, das ist dann halt auch fast pastoraler Gospel. Also das ist eine sehr abwechslungsreiche Platte, die auch einen hohen Rang hat. Giles Peterson zum Beispiel ist absoluter Fan dieser Scheibe. Und sie ist unter einem rosa Cover, unter einem ersten Titel erschienen und die man jetzt heute meistens kennt, ist eigentlich Black Christ of the Andes. Und der Textbezug dazu bei Wikipedia lautet: Nach ihrer Konversion zum Katholizismus komponierte sie zunehmend liturgische Stücke wie die Suite Black Christ of the Andes, gewidmet dem gerade heilig gesprochenen Mann Martin de Porres, die sie auf einen Text von Anthony Woods von 1962 mit den Ray Charles Singers und Milton Hinton, so, auch im Lincoln Center aufführte. Die hat auch überall gespielt, die hat Sachen beim Papst gemacht und was weiß ich. Also das war eine unglaublich, eine unglaublich aktive Frau, die aber selber sehr scheu war eigentlich. Das heißt, die musste früher eigentlich einen Manager haben, der sie überhaupt mal ins Rennen bringt, weil sie vom Naturell eigentlich gar nicht so eine Rampensau war vom Dienst. Aber sie war halt künstlerisch extrem gut. Sie konnte super schnell Sachen nachspielen, super gut nachspielen. Die war eine super geschätzte Arrangeurin von allen möglichen Jazzgrößen. Eine ganz tolle Frau. Wie gesagt, man sollte sich mit der Frau mehr beschäftigen. ich müsste, das habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht gemacht, es wird hundertprozentig eine Dokumentation im Netz zu der Frau geben, dann könnte man sich das auch sicherlich nochmal reinziehen. Also gestorben ist sie, hatte ich ja vorhin gesagt, 81. Und aber bis Ende der 70er war sie dann irgendwie aktiv. Und dann, ich habe eben erwähnt, päpstliche Jazzmessen, das wollte sie eigentlich durchführen. Das gefiel dem Vatikan irgendwie, aber es wurde finanziell dann irgendwie doch nicht unterstützt. Aber sie hat an allen Fronten mitgewirkt und hat mit wirklich allen Jazzgrößen irgendwie was am Hut gehabt. Und die hatten extrem hohes Standing. Mary Lou Williams müsste eigentlich einen viel höheren Stellenwert in der Rezeption von Jazz haben. Und deshalb habe ich sie hier auch gespielt, weil sie auch sehr unterschiedliche Sachen gemacht hat. Es gibt ganz, ganz viele Aufnahmen aus den 30ern, 40er Jahren mit den ganzen bekannten Big Bands. Über die 50er und 60er immer wieder tolle Sachen. Diese Scheibe hier ist ein auch ein Highlight, muss man sagen, in der Art. Und wer auf Gospel steht, der musste sich unbedingt reinpfeifen. Das ist, wie gesagt, recht pastoral. Aber es wird immer wieder gebrochen, auch von diesen reinen Interpretationen von Jazz-Standards. So, wir machen einen harten Schnitt und wechseln zu einer Platte, die ist erschienen im September 78. Und ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich sie mir gekauft habe. Ich meine im Frühjahr 79. Da war ich ja auch nicht so alt. Und muss mich wundern, dass ich sie mir damals schon gekauft habe, aber die war einfach fantastisch, die Platte. Ich habe sicherlich nicht alles geschnallt, was da textlich überhaupt so am Start war, aber ich fand es einfach gut und gehört für mich zu, also diese Scheibe, von der das Stück jetzt ist, sicherlich eine der allerwichtigsten deutschen Rockscheiben, die wir kennen. Und zwar von der Nina Hagen Band. Also ein härter könnte der Kontrast jetzt vielleicht nicht sein. Aber ich habe mir überlegt, welches Lied ich besonders gut finde von der Platte. Die ist für mich durchgehend top. Der Spinner ist ein tolles Lied, was selten gespielt wird. Da hätte ich aber eine zu lange Strecke gebraucht, um wirklich den Kern des Stückes vernünftig rüberzubringen. Ich werde jetzt mit einer Minute ungefähr die Nina Hagen Band mit Mir ist heiß vorstellen. Und da auch nur in die letzte Strophe oder kurz vor der letzten Strophe. Und da lassen wir uns jetzt von einem harten Reggae-Einschlag erfreuen. Bitteschön. Mir ist heiß, ich bin heiß. Ach, warum sind denn nicht alle so heiß? Ist es denn ein Wunder?
Split, 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 split. Dann lagen wir auf der Veranda übereinander. Und die Sonne brannte unsere heißen Köpfe durcheinander. Da hob ich ab, da flog ich los. Ich sagte, mir ist heiß, ich bin heiß. Ach, warum sind denn nicht alle so heiß? Ja, ist es denn ein Wunder?
Wie immer gilt, unbedingt das gesamte Stück anhören, denn das ist lohnt sich, es ist textlich noch ein bisschen lustiger und geht dann über die ganze Strecke, hat das noch einen ganz anderen hypnotischen Sog. Und das ist, haben sie fein Reggae-Strukturen reingearbeitet, aber mit diesem durchaus exaltierten Gesang von ihr, die alle Variationen auf der Pfanne hatte einfach. Von süßer Mädchenstimme bis super hartes Opern-Ding hat die alles drauf gehabt und höchstwahrscheinlich noch. Sie hat ja danach auch noch ganz viel Musik gemacht, aber hier, also die allererste Platte, die ist für mich absolutes Sternchen am Himmel. Und was sagt denn ihr?
Fantastisch. Also ich muss gestehen, ich kenne die erste Platte gar nicht von der Nina Hagen Band. verblüffenderweise. Das muss ich aber nachholen. Da ist auch drauf, ich glotz TV, ne?
Genau.
Ja, tolles Album. Also ich kenne ihre Geschichte, ich weiß, wer ihre Mutter ist, wer ihr Stiefvater, Wolf Biermann, die ganze wilde Story in der DDR, was dann passiert ist. Sie durfte ja dann rüber machen und hat sich in West-Berlin erstmal zurechtfinden müssen.
Ich glaube, sie war erst in London und dann ist sie nach West-Berlin gegangen, aber wie auch immer.
Jedenfalls, das gab's, das, was sie da an Gesang, an Performance auf die Bühne bringt, gab's in der BRD nicht. Das war wie ein Alien, der da aufgeschlagen
ist.
Auch danach eigentlich nicht. Ja, die Humpe-Schwestern?
Nein. Nein, das ist ja ein völlig, die sind natürlich für sich genommen, toll, aber hier geht's ja um sehr expressive Gesangsmöglichkeiten.
Also die Frau ist toll, ihre Karriere ist ein bisschen durchwachsen, aber die ist durchgeknallt, die Frau, sagen wir es mal so. Cosima ist, glaube ich, ihre Tochter, die dann Schauspielerin geworden ist. Aber was ich ganz verblüffend fand, dass dann, also diese Konstellation hat nicht lange gehalten, glaube ich, maximal drei Alben. Ne?
Also diese Konstellation hat eigentlich nur ein Album gehalten. Okay. Und das zweite Album haben die Musiker, die da übrigens waren,
getrennt aufgenommen. Ne?
Herwig Mitterreger, Reinhard Heil, Bernhard Potschka und Manfred Präker, die übrigens fast alle Songs auch geschrieben haben. Mhm. Das heißt, die musikalische Klasse ist diesen Männern in dem Fall auch mit zu übertragen. Aber die Besonderheit, die hat Nina Hagen reingebracht. Mhm. Und nach den Aufnahmen zur ersten Platte waren die so angepisst, dass sie gesagt haben, die hatten irgendwie einen Vertrag über zwei Platten bei CBS. Und wie gesagt, die erschien September 78, die zweite 79 oder frag mich nicht. Jedenfalls, da hatten sie dann alleine im Studio alles vorbereitet und dann kam Nina Hagen später hin und hat ihre Gesangsparts gemacht. Eine zweite Platte hat ja noch ein schönes Reggae-Stück wieder drauf, wo es um Marihuana durch Deklinationen geht. Oder das ist auch egal. Auch sehr gute Sachen, aber auch soundtechnisch schon nicht mehr so toll. Hier war auch das Titelbild von Jim Rakete super prägend und ikonisch, wo sie geschminkt in so einem Schwarz-Weiß-Bild, aber mit einer Koloration drauf, oder wie sagt man, es wurde koloriert.
Eingefärbt,
also richtig gut gemacht. Mhm. Und auch die Live-Auftritte, die ich noch kenne, ich meine, wie gesagt, ich war jetzt 79, dann 12, als ich sie mir höchstwahrscheinlich dann gekauft habe und konnte mit bestimmten Texten jetzt wahrscheinlich auch, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, nicht so viel anfangen, aber musikalisch fand ich das toll und Rockpalast-Auftritt war super und also oder wo immer sie sonst irgendwie im Fernsehen mal liefen und ganz schnell natürlich Enfant Terrible, die Frau hat einfach keinen Bock gehabt, sich irgendwelchen Konventionen zu unterwerfen. Dann gibt's diese legendäre Geschichte, wo der österreichische Moderator seinen Job verloren hat, als sie dann in Österreich in der Talkshow erklärt hat, was die Frau zu tun hat, damit sie auch Spaß am Sex hat und. Also jedenfalls musikalisch gebe ich dem Raul recht, ich habe viele Sachen nicht mehr so richtig verfolgt. Ihr unglaubliches Können, das hat sie natürlich nicht unbedingt eingebüßt, aber diese musikalische Geschlossenheit, die auf dem ersten Album mit einem Coverstück von den Tubes, also ich glotz TV und ansonsten Eigenkompositionen rübergekommen ist und nur einem einzigen Punkstück, weil die dann ja immer als Punktruppe auch galten, aber in Wirklichkeit ist es die Fortführung von Deutschrock in einer fantastischeren Version, als man es noch mit ein bisschen Honky-Tonk-Einlagen bei Udo Lindenberg gekannt hat. Das war jetzt was richtig Wegweisendes und auch Beeinflussendes für die späteren sogenannten deutschen Neue Deutsche Welle-Kiste. Aber das, wie gesagt, das war 78 schon. Ne? Und jedes Stück für sich ist ein Klassiker, auf dem Bahnhof Zoo und. Also es ist unbeschreiblich weiblich, auch ein ganz wichtiges Stück. Also auch als wichtige weibliche Künstlerin einfach immer zu nennen. Was
genau, der
ist, sagt Raul, der liebe Franzose hier.
Raul hatte Sorge, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne sie auch nicht so gut. Ich hatte sie für mich ein bisschen als die deutsche Lydia Lynch ein bisschen abgespeichert, ohne wirklich ihre Musik. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich ihre Musik sehr gut kenne. Aber ich kenne sie aus ein paar Liedern. Ich kenne sie auch aus TV-Auftritte natürlich sehr und
gerne polarisieren.
Die kann alles, da kann alles. Deshalb finde ich sehr gut, dass du die über die Musik hinaus heute alles als Beispiel für Frauenmusik bringst, weil ich glaube, dass manche Männer auch vor ihr Angst haben. Und dieses Stück hat mir sehr gut gefallen, sehr viel Energie, Kontrast zwischen diese wechselreiche Singen, was sie wirklich spannend einsetzt und die absolut fein eingestimmte Musik im Hintergrund, also auch diese Synthi-Sound, die wirklich super eingearbeitet sind und diese Hypnotik auch reinbringen, glaube ich, wie du vorher meintest, wenn man diese Stück doch ein bisschen länger hört. Also ganz, ganz gut gemacht, genau.
Sie hat in der DDR hat sie, ich glaube, du hast den Farbfilm vergessen, ne?
Genau.
Hat sie Schlager gemacht. In der DDR hat sie Schlager gesungen, muss man sich nennen. Und was ich noch sagen wollte, die haben sich ja dann auseinandergelebt und zerstritten und die Band nannte sich dann Spliff. Und das wird hier in dem Titel zitiert. Da sagt sie Spliff, witzigerweise.
Ja, vielleicht haben sie es von daher irgendwie aufgegriffen. Mhm. Ich meine, das ist eine Frau, kann man unendlich viel zu sagen. Also unkonventionell und als die Platte erschienen ist, wie gesagt, September 78, würde ich mal sagen, hat sie die Spießerkonventionen in deutschen Fernsehanstalten sicherlich locker gesprengt und war für viele dann so ein Angstgegner irgendwie. Also für die ganzen super konservativen Leute war das natürlich ein rotes Tuch. Das war für die ein Angriff auf alles irgendwie. Aber sie hat dann selber mehr oder weniger sehr unkonventionelles Leben geführt, auch die mit ihren entsprechenden Lebenspartnern, auch ich weiß nicht, ob der Vater von Cosima, ne?
Cosima, glaube ich.
Nee, Cosima heißt sie nicht. Irgendwas aus dem All jedenfalls. Und ich weiß nicht, ob der noch lebt. Also ich weiß, da gab es immer auch Beziehungen mit Leuten, die hart an Drogen waren und so. Aber sie selber ist einfach eine ausgebildete Opernsängerin gewesen dann und die konnte Pop und letztlich hätte sie auch immer Jazz singen können, hat sie zum Teil. Cosma Shiva Hagen heißt die Tochter, zeigt mir Raul gerade. Genau, die ja selber auch bekannt geworden ist als Schauspielerin. Und wie gesagt, die Mutter war auch schon eine bekannte Sängerin in der DDR und ist aber inzwischen
Schauspielerin.
Und Schauspielerin,
ganz bekannte Schauspielerin.
Ist inzwischen verstorben. Mhm. Und also eine Künstlerfamilie, wie gesagt, Wolf Biermann als Ziehvater. Und mit dieser Biermann-Geschichte sind sie dann auch übergesiedelt. Und dann, soweit ich weiß, ist sie erstmal nach London, hat sich da punkmäßig beeinflusst und dann kam dann zurück. Und dann hat sich irgendwie diese Gruppe um die Mann, die ich eben benannt habe, gegründet als Nina Hagen Band. Die Kollegen später dann als Spliff weitergemacht und die hatten selber alle auch schon gute musikalische Erfahrungen und die waren auch vor allen Dingen an ihren Instrumenten gut und haben einfach tolle Songs auch gebastelt. Und also unbedingt dieses erste Album Nina Hagen Band sich mal komplett reinziehen. Also für mich ist das nach wie vor frisch. So, wir wechseln wieder sehr hart und gehen nach Japan und gehen zu einer Frau, die ich bis vor kurzem gar nicht so groß auf dem Schirm hatte und von ihr auch nur die eine LP kenne, die ich selber besitze. Das ist die letztveröffentlichte, soweit ich weiß. Und das ist eine Musik, die ganz eigentümlich ist, wo man eigentlich viel mehr Zeit braucht, um sich da rein zu grooven. Das ist eine Musik, da könnte man fast meinen, in einem Disney-Film könnte das auch mal irgendwie im Hintergrund laufen und da wäre ich normalerweise dann schon weg. Aber sie hat eine sehr verspielte, sehr poetische Art des Ansatzes. Und wir hören jetzt eine ganz eigentümliche Musik und ihr sagt mir mal, wie ihr das findet. Ich finde es irgendwie bezaubernd und schön und wähle einen Titel, der sich übersetzt schimpft Coloratura. Und die Dame heißt Ichiko Aoba. Oder Aoba. Ich weiß immer nicht, auf welchem Vokal da zu betonen ist. Und das Lied ist von 2025 von ihrer LP Luminescent Creatures. Und wir hören rein. Bitteschön. Let's go. So, ich gebe mal direkt an euch.
Also poetisch auf jeden Fall, fast malerisch eigentlich, diese Musik. Ich kenne mich mit Japan sehr, sehr schlecht aus, aber ich glaube, das ist so ein anderer, wenn man dort aufwächst, wächst man in so einen anderen Kosmos letztendlich. Und das ist diese Musik, die zu uns kommt und die uns so viel mehr erzählt als nur die Noten, sondern wie diese Frau ihr Kosmos sich vorstellt, aber auch die Sprache, die sicherlich ganz anders funktioniert, ganz anders beschreibt als was wir kennen. Ich fand dieses Stück also sehr flächig, also sehr sehr viele Eindrücke, aber trotzdem so ist das ein Chor, das englische Wort, also ein Gefüge, sag ich mal, in dem das sich diese bewegt und man ist auf eine Reise, ich habe ja diese Cover auch hier vor mir, aber es ist sehr viel, so was ich meine mit malerisch, man hört fast, es sind ja wirklich nur Instrumente, man hört fast Wasser, man sieht Farben, eine Landschaft und das transportiert in einem über seine eigene Sprache hinaus. Man ist irgendwo, man weiß nicht genau wo, aber das fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an.
Ja, wunderbar. Raul.
Malerisch ist das Stichwort, das habe ich auch gesehen. Ich habe dann die Augen zugemacht und sah Landschaften, knallende Farben, Schmetterlinge, paradiesische Zustände vielleicht schon. Die Stimme sehr sanft gehaucht. Ich hätte nicht zwingend das nach Japan jetzt verortet, die Musik, sondern eher auch sehr europäisch. Passt sehr schön zur Musik, die ja wahnsinnig produziert ist. Da ist ja ein ganzes Orchester, was da
steht.
Mit einer Band dann dazu und auch Schlagzeug, Bass, alles.
Bisschen Elektronik noch.
Bisschen Elektronik, also irre produziert. Also man weiß nie, wohin du uns als nächstes nimmst. Von einer Nina Hagen Band jetzt nach Japan zu springen, fantastisch, toll, ja. Hat mir gut gefallen.
Ja, danke.
Und auch sehr weiblich in dem Sinne. Ne? Das hat eine gewisse Feminität in diesem Lied. Auch du hast ja, weil wir wissen ja, worum es geht in deiner Sendung, aber das spürt man hier auch. Aber ganz anders als Nina Hagen. Nina Hagen hat auch sehr viel Weiblichkeit in ihrer Musik. Das hier ist eine ganz andere Art, das auszudrücken.
Ganz genau. Also mir war auch wichtig, dass ich bestimmte Facetten, die mir so in den Kopf gekommen sind oder wo ich mich über bestimmte Sounds habe bewegen lassen, okay, jetzt wähle ich das Stück aus. Ihr habt beide recht, es hat was Japanisches. Vor allen Dingen, wenn man die ganzen Zeichentrickfilme sich anschaut, da ist gerne mal eine ähnliche, auch leicht orchestrale Musik am Start. Und es hat aber was Europäisches, Amerikanisches. Deshalb habe ich eingangs auch gesagt, das ist hat einen sehr harten Filmmusik-Touch, jetzt dieses Ding. Wird mit einem fetten Orchester begleitet, in allen Varianten, Streicher, aber auch Holzbläser und alles. Und ist schon toll aufgebaut. Deshalb sollte man sich das Stück auch mal komplett anhören, weil da passiert eine Menge. Das hat verschiedene Stufen. Ich konnte jetzt nur eine Minute spielen. Und ich behaupte, es lohnt sich. Also ich habe jetzt vielfach gelesen, also für viele Leute, die auch die früheren Platten von ihr kennen, ist das beste Album bisher. Ich kann es nicht bewerten, ich müsste die anderen hören. Wie gesagt, letztes Jahr erschienen, die Frau ist 1990 geboren und ist eigentlich ein bisschen in der Folk-Singer-, Songwriter- und Gitarristen-Tradition auch am Start. Aber das hier war sehr opulent und war sehr weich und hat zum Träumen angeregt oder begleitet. Also das fand ich jetzt.
Kannst du den Namen nochmal wiederholen?
Die Dame heißt Ichigo Aoba, schätze ich mal. Also Aoba geschrieben. Und das Stück heißt Coloratura und die LP heißt Luminescent Creatures von 2025. Kann man hier auch kaufen. Also ich habe sie jedenfalls gekriegt und ich meine, sie hat auch eine Bandcamp-Page, dann kann man da mal ein bisschen stöbern und sich die anderen Songs auch mal reinpfeifen, die auch durchaus unterschiedlich sind, aber immer ein angenehme, also das ist nicht direkt wattiert, aber das ist jetzt nicht berufsaggressiv, was sie macht. Ne? Also das ist schon sehr, sehr emotionale Musik fast, würde ich sagen. Also mir hat es gefallen, ich hoffe euch und vielleicht euch da draußen auch. Das war eine Stufe in Richtung Japan und ruhiger Musik. Ich glaube, wir werden gar nicht wild heute. Wir wechseln jetzt zu einer Formation, wo auch ein oder zwei Männer mal ab und an mitspielen, aber eigentlich getragen wird der Sound von Frauen, die Die Gruppe heißt Vanishing Twin und haben einige Platten rausgebracht. Und es gibt auch sehr interessante Leute, die da mitspielen. Da sage ich gleich ein bisschen was zu. Wir hören ein Stück von der japanisch betitelten LP Oki Geku, was immer das heißt, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und das Lied heißt In Kuchina. Vielleicht hat die Drummerin, die das ganze Schlagwerk verantwortet und auch sehr viele Avantgarde-Platten gemacht hat, nämlich Valentina Margaletti, da den Titel beigesteuert. Man weiß es nicht. Aber wir hören mal rein und gleich unterhalten wir uns drüber. Das ist eine Frechheit. Ein Lied, wenn man das ganz hört, ist über 5 Minuten lang eigentlich. Auch mit vielen Stationen, völlig unterschiedlichen Ansätzen. Wir haben jetzt ein bisschen ans Ende uns eingeklinkt und hören perkussive Dinge, die mit Elektronik begleitet sind. Man weiß eigentlich bei denen auch nie, was das nächste Stück bringt. Das könnte angedappte Groove sein oder sehr perkussives Zeug. Oder sehr elektronisches Zeug. Das ist immer unklar bei denen. Und wie gesagt, über die Strecke ihrer durchaus schon einigen Veröffentlichungen immer wieder spannend. Und die Kombination, da sage ich gleich mehr zu, aber ich frage euch erstmal, wie hat es euch gefallen?
Genau. Kannst du kurz sagen, wo die herkommen normal?
Ja, okay, dann lege ich dann doch schon mal los.
Nee, weil es wäre nur hilfreich.
Also gut.
Weil du meintest, der Titel wäre ja japanisch.
Ja, genau. Also Valentina Margaletti, Italienerin, soweit ich im Bilde bin. Dann am Bass Suzumu Mukai, das klingt japanisch. Und Kathy Lucas als Sängerin und Gitarristin. Und dann gibt es ab und an noch 1-2 Leute, die da hinzustoßen. Manchmal auch ein Mann. Aber in Wirklichkeit eigentlich eine schöne Frauenband, die für mich auch einen schönen Post-Punk-Touch hat. Bisschen an so eine moderne Version der Slits auch erinnert. Ja, doch, finde ich schon. Wenn die Reggae gespielt haben, dann schon. Und aber egal, so.
Genau, also das ist ganz gut, dass du uns diesen Hintergrund nochmal nennst, weil wir, na, wenn man nur dieses Stück hört, müsste ich viel an diese... deine sehr schöne Sendung, deine sehr schöne Free Jazz Sendung denken. Was ich hier, also ich finde diese perkussive Arbeit sehr gut aufgenommen, also wirklich, das ist so wichtig bei sowas, so klar und es gibt viele Bewegungen, viele Dynamik und man merkt im Hintergrund ist so ein Prinzip, was das Ganze in eine Richtung bewegt. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist die erste Minute. Ne? Wir haben ja, wie alle Zuhörerinnen wissen, wir wissen ja gar nicht, was gespielt wird. Das heißt, man wird geworfen in einem Sound Landscape und man versucht da, du gibst uns Hintergrund. Man versucht das einzuordnen, man versucht auch zu verstehen. Und zuerst, man hört die erste Sekunde, die wir heute gehört haben, klingt fast afrikanisch. Und dann merkt man, oh, da kommt noch mehr Influence, da kommt noch Bläser dazu, und da kommt noch was dazu. Und das wird kosmopolit fast am Ende. Und man merkt, man bewegt sich aber nicht in alle möglichen Richtungen, sondern man bewegt sich schon in, das hat so eine gewisse Richtung in diesem Stück. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das finde ich sehr schwer umzusetzen, trotz viele Eindrücke ist das Stück, dieses Stück für mich zumindest nicht hektisch oder nicht wild, sondern man entdeckt alle 10 Sekunden wieder, man ist irgendwo draußen und man da erscheint was und da ist auch noch was aber das ist es kommt ein einheitliches Bild im Hintergrund. Das ist mein Eindruck von diesem Lied. Okay.
Ja, mich hat es sehr stark an Filmmusik erinnert.
Ja.
Ich fand also einen sehr filmmusikalischen Touch. Ich konnte mir da auch wieder Szenen vorstellen mit einer besonderen Betonung auch auf Schlagwerk. Also das hat eine große Rolle gespielt.
Absolut.
Man hatte so das Gefühl, dass die Dame dann in der Bandstruktur eine bestimmte Persönlichkeit hat. Und dann haben wir das mit interessanten Sounds, elektronischen Sounds kombiniert. Also ich hätte noch stundenlang zuhören können. Auch wieder total überraschend zu dem, was du uns vorher gespielt hast. Man weiß wirklich nie, wo man landet bei dir. Also als weiterer Ansatz, Beispiel für ein Female Approach, ganz toll.
Ja, freut mich sehr. Also das Interessante an der Gruppe Vanishing Twin ist, dass du eben nie weißt, was kriegst du jetzt, aber du kriegst immer was Interessantes. Und auch in den Songs entwickeln sich Dinge, die auf einmal in eine ganz andere Richtung laufen. Und also es ist spannend. Ich war in London und habe ich die Platte schon gehabt, aber dann habe ich irgendwann gedacht, scheiße, was ist das eigentlich für ein geiles Lied, was da gerade läuft? Und dann musste ich feststellen, dass eine Platte, die ich selber hatte, nämlich von denen, und zwar genau die jetzt hier lief und auch dieses Stück, was jetzt hier lief.
Okay.
Und das Stück ist auch interessant, dass man sich das mal ganz anhört. Das ist für sich genommen schon nochmal ein anderes Hörerlebnis, wenn du das über die kompletten 5 Minuten hörst. Und es ist besonders spannend, wenn man sich dann die ganze Platte anhört, weil da kommt noch eine Menge unterschiedlicher Kram. Und die sind jetzt nicht darauf aus, dich irgendwie zu quälen. Die haben einfach groovige Soundideen, die mit einem leichten Avantgarde-Touch garniert sind. Und aber ich finde das eigentlich genau richtig, auch was ihr beide gesagt habt und auch was der Raul gerade gesagt hat. Gerade in diesem Stück hat es auch schon fast wieder einen filmmusikalischen Anstrich. Mhm. Und Valentina Margaletti, die hat eine Unzahl an verschiedenen Projektarbeiten inzwischen auch häufig auf Vinyl vorgelegt. Auch Tomaga ist so ein Projekt, was dazu gehört. Da ist aber der Hauptmitstreiter ist da leider gestorben inzwischen. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele, auch sehr avantgardistische Sachen, die dann sehr experimentell werden. Mir auch nicht immer gefallen, aber diese Soundideen, die sie entwickelt, die sind sehr spannend, aber gerade bei Vanishing Twin, auch ein schöner Gruppenname, wie ich finde, ist immer wieder Spannung angesagt und über alle Veröffentlichungen, die bisher gemacht haben, das sind einige LPs und Mini-LPs und auch, ich weiß nicht, ich glaube 1, 2 Singles sind noch dabei. Immer wieder schöne neue Sachen, haben eine Bandcamp-Page, kann man sich alles reinziehen. Sehr spannend. Und wie ihr gerade gesagt habt, auch eine schöne Facette, für die ich mich jetzt auch entscheiden musste, um weibliche Klangkunst hier anzubieten. Gut, dann kommen wir zum vorletzten Stück. Das ist eine Platte, die ich selber schon sehr lange kenne, die 2002 veröffentlicht wurde, und zwar von einer Dame aus Argentinien, die da heißt Juana Molina, und von ihrer, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ihre erste oder zweite Platte war, aber eine, die ich mir damals als CD geholt habe, Tres Cosas oder Tres Cosas, ich bin jetzt nicht der Spanier hier, also Spanisch für 3 Dinge. Ich lese es in meinen schicken Aufzeichnungen. Das 3. Studioalbum ist es und wie gesagt 2002 erschienen, Juana Molina, No es tan cierto, das heißt, so war das nicht oder so ähnlich heißt es. Und oder das war nicht so. Und wir hören rein und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Bitteschön. Thank you. nicht hier rauszugehen, aber ein schönes Beispiel, wie ich finde, für eine ein komplexes Arrangement aus unterschiedlichen Stilen, zu denen ich gleich noch was sage. Was sagt ihr denn?
Ja, Heimspiel. Ich kenne die Frau, ich finde sie toll. Ich war etwas überrascht, ob des Titels, weil die hat sehr viel verrücktere Sachen gemacht, sehr viel experimentelleren Pop. Das ist noch sehr brav für sie. Also die ist mit so das, also was ich persönlich kenne, das Spannendste, was aus Lateinamerika zum Thema Pop und Experiment rauskommt. Also die Frau ist toll. Ich glaube, die hat vor kurzem auch ein neues Album. Ich kennen, glaube ich, die Alben, die sie danach gemacht hat, da habe ich so, glaube ich, damals als MP3, glaube ich, noch gekauft. Aber das ist eine ganz fantastische Frau. Ist ganz super.
Ja, klasse.
Also ich kenne sie nicht. Mir hat dieses Stück auch sehr gut gefallen. Also sehr schöne Vocal-Arbeit hier. So filigran. Also das bewundere ich so. Diese Arbeit, wo man einerseits mit der Sprache spricht, mit diesem Spanisch, und dann verschwindet das. Dieses Vocal wird also der Übergang zu dem Synthi-Teil, was danach kam, ist was Übergang. Es gibt keinen Übergang, sondern das fließt in einer und rüber, dann kommt es zurück zum Vocal, und das finde ich musikalisch extrem gut umgesetzt. Auch hier sehr viel Weiblichkeit, aber nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern ich finde den Titel tatsächlich sehr passend. Es geht um Female Approach. Es geht um eine ganz andere Sinnlichkeit, ein ganz anderer Umgang, eine ganz andere Herangehensweise an Musik. Und da muss man immer wieder feststellen, was für Schätzen sich da drin verbergen, wenn man mit dem richtigen Ohr auch reinhört.
Ja, genau. Also erfreut mich, was ihr sagt, und ich teile Rauls Einschätzung. Das ist eine Frau, die, wenn man sich mit südamerikanischer Musik beschäftigen will und vielleicht ein bisschen interessanten Pop am Start haben möchte, dann kommt man um die Frau nicht rum. Ich persönlich, bei mir ist es genau umgekehrt. Also nach der Scheibe habe ich noch 3-4 andere, aber dann hört's auf. Die ganzen neuen Sachen kenne ich gar nicht. Da muss ich mich nochmal wieder reinarbeiten. Diese Platte, also die dritte Studioveröffentlichung von ihr, die hat es mir besonders angetan, weil sie auch einen sehr schönen psychedelischen Touch hat. Also auch, das hat man eben gemerkt in dieser etwas hazy Atmosphäre, die sie da gerade, also so schwebend, ein bisschen vernebelt, also ein bisschen weggetreten fast, aber insgesamt eine wunderbare Art von Folktronica, wie es ja auch gerne genannt wird.
Das passt, ja.
Und die Stile, die da letztlich vermischt werden, die sind aufgeführt, auch in ihrem Eintrag in der englischen Wikipedia-Geschichte. Ambient, Experimental, Neofolk, Chill Out, Indietronica, Psychedelic, Indie Pop und Progressive Folk. Also alles findet man wieder. Die Stücke sind auch durchaus unterschiedlich. Toll ist immer, wie fein und psychedelisch auch gerne die Elektronik eingesetzt wird. Aber es gibt auch noch ordentliche Begleitmusiker, die das Ganze bereichern, wie zum Beispiel Petra Hayden. An der Geige, die Tochter von Charlie Hayden ist das, oder Martin Iannacone an der Viola, Fernando Kubasaki an der Gitarre und Francesca Maiol am Xylophon in dem Fall. Nur als ein Beispiel. Und die ganzen Platten, die sie gemacht hat, sind sehr unterschiedlich. Sie hat da schon einen breiten Schatz an tollen Soundansätzen, und das verfolgt sie in der Grundruhe. Wenn es jetzt schnellere Musik gibt, später, meinetwegen. Ich finde diese ruhigen, leicht psychedelischen Ansätze besonders spannend. Also das, jetzt waren wir in Südamerika.
Ich wollte noch kurz ergänzen, was Stefan eben schon aufgegriffen hat. Wenn wir spanischsprachige Musik hören, oder ich, dann ist das oft dieser Latin-Pop, der ja die Charts dominiert mit immer dem gleichen Beat, ne? Wo das Spanische sehr smooth und so. Und sie macht aus dieser spanischen Sprache was ganz anderes und setzt sie ganz anders ein. Das finde ich auch ganz
schön
in dieser Frau.
Stimmt.
Auch wirklich,
ja, wir kommen zum Ende, zum letzten Track, und wir hören eine Künstlerin, die uns damals schon begeistert hat, als ich mal Funky Jazz gespielt habe. Und eine Frau, die ehedem mal mit Miles Davis verheiratet war und dann den Namen übernommen hat von ihm, und selber eine ja, total eigenwillige Künstlerin ist. In der damaligen Sendung habe ich einiges über sie gesagt. Betty Davis. Und gerade die erste Platte, wo das Stück, was ich damals gespielt habe und auch das Stück, was ich jetzt spiele, nämlich den Anti-Love-Song, eine sehr wunderbarer Female Approach, kann ich nur sagen. Und wir hören jetzt nur an das Ende des Stücks, wo es dann richtig Fahrt aufnimmt. Die hat eine unfassbar geile Begleitband auch gehabt. Larry Graham oder Doug Roach am Bass, Greg Enrico, Willie Sparks an den Drums, Neil Schon, Doug Rodriguez Gitarre und. Da sind alles absolute Bekannte. Oder Merle Saunders, Electric Piano, Klavinett und so. Das E-Piano käme auch in diesem Stück vor. Wir kommen aber in so einen Break, wo dann richtig was abgeht und da, glaube ich, taucht das jetzt nicht mehr so groß auf, aber wir lassen uns mal ein bisschen betören und sprechen uns gleich.
That's why I don't wanna love you.
Das jetzt nicht funky war, dann weiß ich auch nichts mehr. Eins der beiden unfassbar herausragenden, es gibt noch mehrere, also Songs auf der Start-LP, also ihre ersten selbstbetitelten LP von 1973, damals veröffentlicht auf Just Sunshine Records. Es gibt inzwischen wieder Reissues, war lange Zeit vergriffen. Und wir hatten damals gehört, if I'm in luck, I might get picked up. Sie hat sehr explizite Lyrics gehabt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach grundsätzlich keinen Bock hat mehr auf diese aggressiven, schlagenden Männer, wie es Miles Davis zum Beispiel ihr gegenüber war. Und textlich gut zum Ausdruck gebracht. Es ist insgesamt eine Künstlerin gewesen, die dann eine sehr seltsame Karriere gemacht hat und dann über Jahrzehnte in der Versenkung verschwunden ist. Es gibt eine tolle Doku über sie, die man im Netz garantiert findet. Eine absolut interessante Frau, die mit der man sich mal befassen sollte, ob man sich jetzt, wie gesagt, über irgendwelche Einträge im Netz mal ein bisschen über die schlau macht oder die Doku sich reinzieht oder einfach nur ihre Platten hört. Denn da ist schon eine Menge drin, wie ich finde. Was sagt ihr?
Also ich fand auch, als du sie beim letzten Mal, nicht beim letzten Mal, in einer deiner früheren Sendungen mal vorgestellt hattest, hat mir damals super gefallen. Hier, es ist also musikalisch super spannend. Ich meine, das ist das Ende von dem Lied, was über auch circa 4:30 geht, 4 Minuten 30. Und was ich da hier sehr gut finde, ist klar, also musikalisch, nimmt einen total weg. Also das ist, man möchte tanzen und dabei sein, aber gleichzeitig auch nochmal in Bezug auf deinen Titel. Klar, man kriegt ein bisschen Sensualität, sexuelles Vergnügen, aber es geht auch darüber hinaus. Also sie spricht nicht mehr und die bringt irgendwie zu dem Ende von diesem Lied so. Es ist auch nicht nur Wut, das ist Identität, das ist, kann man schwer sagen, aber das mit diesem unglaublichen Musiker im Hintergrund, das macht was mit einem und das sind auch das ist ein unglaublicher Schatz, finde ich, an so, was man an Musik immer wieder in diesem Podcast entdeckt, das ist wirklich unfassbar.
Ja, wer sich mit Miles Davis beschäftigt, der wird irgendwann eben auf diesen Namen auch stoßen. Ich kannte sie auch durch dich, ich kannte sie aber auch durch ihr eigenes Erforschen, weil wenn du den Soul der frühen 70er dir antust, dann stößt du auf diesen Namen und dann stellst du relativ schnell fest, mit das Spannendste, was es im 70er-Jahres-Soul um die, wir waren 72, 73, 74 die Ecke,
73,
ne? 73. Du hören kannst, gerade ihre ersten zwei Drei Alben sind so.
Ja, aber sie hat ja gar nicht so viele Alben. Sie hat eigentlich drei Alben gemacht und die sind dann relativ schnell auch erschienen. 73, wie gesagt, dieses und für mich auch beste. Und richtig schlechte Sachen hat sie eigentlich nicht gemacht. Aber das hängt natürlich ein bisschen davon ab, auch wie die Begleitband ist. Und die ist hier auf jeden Fall absolut fantastisch. Und die hatte einfach, das hat ja auch fast schon einen leichten Rock-Touch gehabt jetzt
genau.
In diesem Break.
Ich finde auch im Auftreten, in ihrem in ihrer Attitude, ein bisschen auch sehe ich Verbindung mit Nina Hagen. Für die schwarze Frau ein Auftreten einer Nina Hagen aus Ostdeutschland, die Ähnliches transportiert, nur auf ganz andere Art und Weise. Beide sehr selbstbewusst, sehr sexy.
Und auch ein spannend. Bisschen trotzdem auch in Bezug zu afroamerikanischer Kultur, also das ist auch da, ne? Also das ist sehr schön, also ich finde die Sendung wirklich toll, muss ich sagen. Also
ich danke euch für eure schönen Kommentare, aber damit sie nicht zu lang wird, müssen wir jetzt beenden und ich sag mal, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und da draußen und vielen Dank für eure schönen Kommentare. Gerne. Und ja, das war unser Ansatz heute, das war mein Ansatz heute und ja, ich würde sagen, gute Zeit, gute Woche und wir hören uns eine Woche später dann, ne?
Genau. Tschüss, bis nächste Woche.
Auf bald. Danke, tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.